So zusammen, ja. Das ist stark, dass wir heute Morgen hier Gottesdienst feiern dürfen und von Gottes Gnade sprechen und singen. Und das ist ja das Einzigartige des Evangeliums von unserem Herrn Jesus. Und das ist der große Unterschied zu allen Religionen dieser Welt. Christsein ist keine Religion, sondern Christsein ist Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus. Und wir können uns den Himmel nicht erarbeiten oder nicht erschaffen und irgendwie unsere Pflicht erfüllen, dann kämen wir vielleicht an, nein, ganz anders. Und ich habe euch heute Morgen das hohe priesterliche Gebet von Jesus mitgebracht mit der einen Frage, die ich ganz schön spannend finde. Wenn Jesus uns sieht, in Hagen, in meiner Gemeinde, euch hier im Erkenschwick, wofür würde Jesus wohl beten? Oder noch spannender finde ich die Frage, wenn Jesus uns oder euch einen Brief schreiben würde, ein Sendschreiben, Offenbarung, ne? Kennt ihr, ne? 7 Sendschreiben, was würde er uns wohl schreiben? Was wären die guten Dinge, die er sehen würde? Denn die Sendschreiben, fast alle, fangen an mit, ich weiß, deine Werke, deine Treue, deine Liebe. Bei 2 Sendschreiben gab es nichts zu meckern, da war alles gut. Und dann gab es 5 Sendschreiben, da sagt Jesus, aber wir müssen noch mal über ein paar Punkte sprechen. Die sind nicht okay. Also das fände ich ziemlich spannend. Ne? Was würde Jesus wohl schreiben, wenn er euch einen Brief schreiben würde? So ein Sendschreiben. Und wir kriegen das raus, indem wir uns das hohe priesterliche Gebet anschauen. Das habe ich euch heute mitgebracht. Und ich lese einfach mal die ersten 3 Verse. Wir machen mal noch nicht die an, das machen wir gleich noch mal. Genau, nee, also so ist alles gut. Jesus beendete seine Rede. Er hatte über den Heiligen Geist gesprochen, der in diese Welt kam, Johannes 14, 15, 16. 15 ist ja Weinstock und Reben, ne? Ihr kennt das Bild, super. Und dann hat er erklärt, dass er und der Vater und der Heilige Geist in seinen Kindern lebendig wohnen würde. Meine Schwester hatte neulich ein Chefgespräch, hat sie mir eine WhatsApp geschickt. Günther, das ist so ungerecht. Die sitzen da mit 3 Chefs und ich sitze auf der anderen Seite ganz alleine. Jo, sag ich, das wäre ungerecht. Allerdings, du solltest wissen, die sitzen zu dritt, du sitzt zu viert. Wieso? Naja, du, Martina, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist in dir. Ihr seid zu viert. Die ist da ganz anders reingegangen in dieses Gespräch und das Gespräch verlief gut. Ja, es kommt so darauf an zu klären. Jesus hat erklärt, in dir, in deinem Leben wirkt der lebendige, dreieinige Gott. Und dann betet Jesus, er blickt zum Himmel und sagt, Vater, die Stunde ist jetzt da. Wir wissen, was er meint, denn 2 Kapitel später stirbt er am Kreuz auf Golgatha und sagt, es ist vollbracht. Lass die Herrlichkeit deines Sohnes sichtbar werden, damit der Sohn deine Herrlichkeit sichtbar machen kann. Also wenn Jesus uns einen Brief schreiben würde, dann würde er die Frage stellen, Herrlichkeit ist so ein bisschen so die Größe Gottes beschreiben, Gott ehren mit unserem Denken, unserem Tun, unserem Handeln. Ne? Da würde Jesus sagen, ich freue mich darüber, dass ihr die Herrlichkeit des Vaters in eurer Gemeinde lebt, dass ihr sie weitergebt, dass sie sichtbar ist auf alle mögliche Art und Weise, dass der Vater geehrt wird, damit der Sohn deine Herrlichkeit sichtbar mache, Vater, hast du den Sohn verherrlicht. Also ihr merkt irgendwie, die Dreieinigkeit ehrt sich gegenseitig. Der Vater ehrt den Sohn, der Sohn ehrt den Vater. Der Heilige Geist ist dafür da, dass er den Sohn ehrt. Von dem Meinen wird das nehmen und euch verkündigen. Er wird meinen Namen groß machen. Das ist unglaublich, wie diese Dreieinigkeit miteinander sich gegenseitig ehrt. Kleiner Tipp am Rande, das macht ihr wahrscheinlich auch, wenn Menschen zu euch reinkommen hier, gebt ihnen eine herzliche Umarmung. Gebt ihnen ein herzliches Gut, dass du da bist. Wir freuen uns, dass du hier bist. Und dann schreibt Jesus, sagt Jesus, du hast ihm, dem Sohn, Macht über alle Menschen gegeben, so kann er allen, die ihm anvertraut sind, das ewige Leben schenken. Seht, und das ist das Evangelium. Du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, dann kann er allen, die ihm anvertraut sind, das ewige Leben schenken. Jesus kam, um uns was zu schenken. Alle Religionen fordern, aber Jesus schenkt. Darum können wir von Gnade singen in den Liedern, weil Jesus schenkt. Er schenkt seine Barmherzigkeit, seine Gnade und er schenkt sein ewiges Leben. Und der Schlüssel ist jetzt Vers 3. Darin besteht das ewige Leben, dass sie dich, den einzig wahren Gott und den du gesandt hast, erkennen. Und ihr merkt, das widerspricht allem, was wir so über Christsein manchmal gehört haben oder gedacht haben und was Menschen so allgemein denken. Ich hatte Nachbarn bei uns am Gemeindehaus, ich habe ihn oft eingeladen und er war nie gekommen und dann sagte mir der andere Nachbar, er hat mit mir gesprochen, dann sagte er, wenn ich da reingehe in dieses Gemeindehaus, komme ich lebend nicht mehr raus. Ich habe keine Ahnung, was der Kerl erlebt hat. Irgendwann war er dann doch da, weil er uns ein Faxgerät verkaufen wollte. Also ihr merkt, das ist ja schon lange her. Faxgeräte kauft man heute keine mehr. Aber da wollte er uns... Ja, und dann plötzlich war er doch da und ich sage, ist es jetzt so schlimm, dass Sie hier bei uns sind? Nö, Sie sind eigentlich doch ganz nette Leute. Also man muss mal einen Christen kennenlernen. Das ist oft die Lösung, bevor man dann seine ganzen komischen Überlegungen, die man so hat, an die Seite legt. Also von daher... Da, wo wir unterwegs sind, auch jetzt in der neuen Woche, man muss uns einfach kennenlernen als Menschen der Gnade und der Barmherzigkeit, in denen das Leben von Jesus ist. Und das ist ein Powerleben. Das ist kein schwaches Leben. Das ist ein Leben aus der Autorität und aus der Kraft von Jesus, weil wir ja, Epheser 2,6, mit Christus auferstanden und mit ihm versetzt wurden in die himmlischen Regionen. Du sitzt ja nicht nur hier heute, du sitzt auch schon bei Jesus in seiner Welt und da kommt alle Kraft hierher. Und ich will nochmal auf diesen Spruch Belials eingehen, den du gerade erwähnt hast. Ja, manchmal gibt es so Flüche, die Menschen auf andere aussprechen. Man sagt schon mal, dem wünsche ich die Pest an den Hals. Wenn der nur bankrott gehen würde. Und das sind nicht nur Worte, sondern Worte ausgesprochen haben auch eine gewisse Wirkung, vor allen Dingen bei den Menschen, die sie dann hören. Ich hatte letzte Woche das Gespräch mit einer älteren Schwester, die hat eine leicht verkrüppelte Hand. Und dann sagte sie mir, mir ist noch mal eins aufgefallen, man sagt, dass meine Tante über mir, als ich schwanger war, einen Fluch ausgesprochen hat, dem Kind möge die Hand weggehen oder die Hand abgehackt sein. Und sie kam zur Welt mit der verkrüppelten Hand. Wir waren nicht sicher, ob es wirklich ein Fluch war. Es kann auch sein, dass die Tante das irgendwie im Nachhinein... Ja, aber dann hat sie sich im Namen Jesu von diesem Fluch, der vielleicht auf ihrem Leben war, im Namen Jesu, in der Kraft des ewigen Lebens, losgesprochen. Wir haben ein Gebet gesprochen, ganz einfach. Im Namen Jesu, wenn da irgendwas war, dann weisen wir das jetzt zurück. Das ist die Kraft des ewigen Lebens. Ja, versteht ihr? Wir haben Autorität, weil das Leben von Jesus in uns lebt. Da, wo ihr spürt, so im Alltag, auch nächste Woche, das ist jetzt hier irgendwie komisch. Irgendwie ist hier so ein anderes Klima, so ein anderer Geist hier. Dann dürft ihr einfach sagen, Jesus, in deinem Namen, du bist hier der Herr. Ich hatte das neulich bei einer Trauerfeier meiner Cousine. Die war so buddhistisch orientiert und in der Trauerfeier wurden dann diese buddhistischen Klangschalen gegongt. Ja, so gung. Soll so eine Vibration auslösen. Sie hatte diesen Hang. Und während das alles so lief, habe ich nur gebetet, Jesus, dein Sieg ist hier gegenwärtig in dieser Kapelle. Und du bist der Herr in dieser Kapelle. Und wenn da irgendwas ist, was uns irgendwie beeinflussen will, das weisen wir im Namen Jesu zurück. Nein. Ich war dann dankbar, dass der Pastor nach vorne ging und sagte, unsere Hoffnung, wenn wir gestorben sind, ist die Auferstehung von Jesus Christus. Halleluja, Amen. Da war dann das klare Wort wieder gesprochen. Aber das war schon ein bisschen spooky, wenn da so Dinge sich vermischen miteinander und man denkt, was ist das jetzt hier eigentlich? Jetzt die Folie. Das hohe priesterliche Gebet. Ich habe nochmal hier euch diese Wörter Herrlichkeit so ein bisschen angedeutet. Nachdem Jesus das gesagt hatte, blickte er zum Himmel auf und betete, Vater, die Stunde ist gekommen, offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit auch der Sohn deine Herrlichkeit offenbar machen kann. Und ich habe ihnen gegeben die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, dass sie eins sei, gleich wie auch wir eins sind. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und deinen Sohn Jesus Christus, erkennen. Das Erkennen ist die Beziehung. Wir leben mit Jesus in einer lebendigen Beziehung. Pastor Busch in Essen wurde mal gefragt, Pastor, kannst du mal Christsein mit einem Wort erklären? Ich sagte, klar, Christsein ist Beziehung. Ist Beziehung zum Vater im Himmel. Ist Beziehung zu unserem Herrn Jesus. Ist Beziehung zum Heiligen Geist. Beziehung zur Dreieinigkeit. Leben. Ja, wenn Jesus uns einen Brief schreiben würde, was würde er denn wahrscheinlich betonen? Was wäre ihm wichtig? Und ich will euch ganz kurz mitnehmen, ich werde heute Morgen meine Predigt mit meiner Enkelin Emily verknüpfen. Vielleicht habe ich euch die Geschichte mal vor Jahren schon mal erzählt. Emily ist heute 15 und als sie am 18. November 2008 geboren wurde, war sie die zweite von Zwillingen. Also Hannah war die erste und Emily die zweite. Und bei der Geburt hatte sie einige Momente Sauerstoffmangel. Das klang sehr gefährlich. Im gesamten Bund der Freien Evangelischen Gemeinden wurde für sie gebetet, von Land auf, Land ab, dass diesem Kind doch bitte nichts passiert. Was noch ganz verrückt war, bei der Frühuntersuchung der beiden, sagte der Arzt, ja, also das eine Kind könnte behindert sein. Sie sollten ernsthaft überlegen, ob sie doch nicht eine Abtreibung ins Auge fassen. Während der Schwangerschaft sagte meine Schwiegertochter, sagen Sie mal, wenn wir das eine abtreiben würden, was ist mit dem anderen? Ja, das stirbt dann halt auch. Das stirbt dann auch. Ey, nein. Gott sei Dank, nicht? Die waren überzeugt, Gott hat es in der Hand, er weiß, was er macht an dieser Stelle. So, und dann wurde dieses Kind geboren und das hatte Sauerstoffmangel. Was hat man mit ihm gemacht? Mal nächstes Bild. Das Kindchen wurde so in so einen kleinen Brutkasten gesteckt mit seinen 2000 Gramm, das war ja, oder 1800, glaube ich, hatte es, und wurde, weil man gehört hatte, in Russland, wenn Leute ins Wasser gestürzt waren in der Kälte, dann waren die freien Radikale im Gehirn nicht so aggressiv. Das heißt, Kälte verhindert diese Gehirnschädigungen, die sein könnten. Und dann hat man dieses Kindchen temperaturmäßig runtergefahren, vielleicht 1-2 Grad, ich weiß nicht, wie man das macht, aber das hatte so Kühlpacks, nackt und Kühlpacks. Das sind Kühlpacks hier, schaut mal. Ey, krass, krass. Und dann so an Schläuche und dann lag das kleine Kindchen die ersten 8 Tage in diesem Kasten und das war, ey, Papa, Mama durften dann kommen, ja, aber das war der Einstieg von Emily ins Leben. Und natürlich haben wir uns Sorgen gemacht, was wird? Und dann durfte sie raus nach einer Woche, wenn 3 Dinge klar waren. Nächste Folie. Sie musste 3 Lebensäußerungen zeigen. Sie musste selbstständig essen wollen, also saugen, Saugreflex, ja, das war das Erste. Das Zweite war, sie musste die Temperatur, die dann wieder hochgefahren wurde, so auf 36, weiß ich was, musste sie selbstständig halten, ohne dass sie wieder runtergeht. Und sie musste selbstständig atmen, damit man alles abschalten konnte. Das hat dann nach einer Woche geklappt. Emily durfte nach Hause. Und das war für mich eine unglaubliche Predigt. Und ich habe genau diese Punkte in dem hohenpriesterlichen Gebet bei Jesus gefunden. Wenn Jesus einen Brief schreiben würde an uns, auch an dich als Christ, würde er sagen, sag mal, bist du eigentlich selbstständig genug, um dir Nahrung zuzufügen, führen und das selbstständige Essen funktioniert bei dir? Ich sage gleich, was ich meine. Und wie ist es mit der Temperatur? Ist deine Temperatur gut? Auch hier mit den Geschwistern in der Gemeinde, ist das okay? Lebst du diese Temperatur? Ich sage gleich, was ich meine. Und bist du selbstständig bereit zu atmen? Und kannst du das Leben, das ich dir gegeben habe, durch deinen Körper, durch dein Herz, durch deinen Geist, durch deine Seele ausbreiten? 3 Dinge. Selbstständig essen, selbstständig Temperatur halten und selbstständig atmen. Schauen wir mal das Erste an. Gebetsanliegen Jesu, selbstständig essen. Nächste Folie. Sich ernähren. Und da hat Jesus ganz klare Aussagen gemacht im hohenpriesterlichen Gebet, nämlich, dass es um das Wort Gottes geht. Schaut mal hier. 17, 14. Ich habe ihnen gegeben dein Wort. Die Welt hasste sie, denn sie sind nicht von der Welt, wie ich denn auch nicht von der Welt bin. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Drittens. Ich heilige mich selbst für sie, auf dass auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Also merkt ihr, das mit dem selbstständig Nahrung aufnehmen hat mit dem Wort Gottes zu tun, das wir in uns aufnehmen. Ich hatte ein Gespräch mit einer jungen Frau, die haben gerade eine Zukunftswerkstatt da in ihrer Gemeinde, das ist eine Baptistengemeinde. Und dann sagte sie, ich hatte so den Gedanken, als ich so uns alle anschaute, wir sind im Grunde noch Babys, oft im Glauben, und wir brauchen dringend Ernährung. Wir sind so wie so ein Kinderwagen, wir sind so milchsüchtig, wir brauchen noch Milch, damit wir noch mehr wachsen können. Sag ja, du hast gerade 1. Petrus 2,2 erwähnt. dass wir begierig sein sollen nach der vernünftigen, lauteren Milch, damit wir zunehmen. Das wisst ihr doch bei Babys. Die werden alle 2 Wochen auf die Waage gelegt. Ich meine, Mama spürt dann schon mal, na ja, die Beinchen werden gerade ein bisschen dicker und das Ärmchen ist auch schon stabiler. Das Kindchen nimmt zu. Mama müsste das Kind nicht auf die Waage legen. Mama spürt das. Ja, wenn man wiegt, nimmt es zu. So, wenn Jesus jetzt kommt und sagt, ich schreibe euch mal einen Brief. Nehmt ihr zu? Ich meine, hier ist klar, ne? Muss ich mal abnehmen. Nehmt ihr zu? Ist das Wort Gottes etwas, was euch Speise ist? Und bitte, jetzt muss ich unterscheiden. Das Wort Gottes nicht lesen als eine Pflichterfüllung. So, dann machen wir daraus wieder eine Religion. Oh, hast du denn heute eine Bibel schon gelesen? Nein, so nicht. Manchmal reicht ein einziger Vers, den du morgens ins Herz nimmst und du bewegst ihn in deinem Herzen. Ich rede nicht davon, dass du jetzt die Jahresbibel lesen musst. Ja, wenn du das machen möchtest, die 3,5 Kapitel jeden Tag, kannst du machen. Alles gut. Ist eine gute Übung. Brauchst aber dann, was ich, 30, 40 Minuten am Tag dafür. Kann man machen. Das ist aber gar nicht, das wäre dann ja, ein Rhythmus, ein Ritual. Es geht. Aber es geht hier darum, dass das Wort Gottes in dir lebt. Kolosserbrief. Das Wort wohne reichlich in euren Herzen. Es wohne unter euch. Und wenn was bei uns wohnt, dann nimmt das ganze Haus ein. Ich war neulich zu Besuch bei einem jungen Ehepaar und der junge Mann sagte dann, du, schön, dass du da bist, fühl dich wie zu Hause, wohne bei uns. Ich sage, das willst du nicht wirklich. Was ich nämlich zu Hause mache, ist, ich nehme einen Staubsauger, ich staubsauge, ich benutze die Waschmaschine. Willst du das? Nee, das brauchst du bei uns nicht. Wir kommen dann rein ins Haus und dann sagt der Günther, hier ist meine Frau, sei herzlich willkommen. Und Günther, fühle dich nicht wie zu Hause. Die Frau guckt ihn an und sagt, was ist das? Ja, der nimmt sonst den Staubsauger und der geht an die Waschmaschine. Das wollen wir lassen. Dann wohnt er bei uns. Versteht ihr, was ich meine? Das Wort Gottes will nicht nur Gast sein. Das Wort will bei uns wohnen. Und zwar im Herzen. Klar, bei Christen sieht man schon mal in der Hauseingangstüre, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen oder in die Güte des Herrn. Ja, alles gut. Aber das ist noch nicht das Wohnen, was Gott meint. Er meint hier drin. Das muss in uns wohnen. Das muss lebendig in uns sein. Und ihr Lieben, ich hoffe, dass heute Morgen vielleicht so irgendein Wort, nicht? Du musst nicht meine ganze Predigt behalten, überhaupt nicht, aber so ein Satz, wo du sagst, Herr, heute Morgen gib mir irgendein Wort, das mich auch durch die Woche trägt. Irgendeine Wahrheit aus deinem Wort, das in mir wohnen kann, damit es mich belebt. Und na, du hast so schön von, kommet her zu mir alle, Bettina ist nicht da, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und ich will euch erquicken. Gott macht das, indem er uns Zusagen gibt, indem er uns manchmal auch Zusagen durch ein Lied gibt. Ja, es gibt auch Lieder, die gute Worte enthalten. Daran kann man gute Lieder dann auch messen. Ist da Wort Gottes drin? Ist da die Wahrheit drin? Ja? Also das ist das Erste, wofür Jesus... Er würde fragen, wie geht ihr mit meinem Wort um? Lebt das unter euch? Und bitte nochmal, das hat nichts mit Kopfwissen zu tun. Manchmal denken wir, oh, wenn ich jetzt jeden Tag eine halbe Stunde studiere oder eine Stunde oder ich mache nochmal einen Bibelkurs. Das ist es nicht, was Jesus meint, sondern das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, erkennen. Dass wir Jesus immer mehr erkennen, dass er uns lebendig erscheint, dass er im Alltag da ist, dass wir aus seiner Kraft leben. Das meint das Wort. Das ist lebendig. Zweites Anliegen. Zweites Gebetsanliegen, Temperatur halten. Einheit durch Liebe. Geht um die Temperatur bei euch. Ne? Wie geht es euch gerade so mit der Temperatur heute? Ich würde sagen, hier geht es gerade noch so jetzt. Ja? Wenn es dann viel wärmer würde, würden wir überhitzt. Aber wenn es kühler würde, ganz ehrlich, ich komme manchmal in Gemeinden, die sind wie so ein Kühlschrank. Da wirst du nicht richtig begrüßt. Ich bin ja nicht immer nur Prediger, ich bin manchmal einfach auch ein Gast, setze mich dann irgendwo hin und merke, in einer Gemeinde war ich mit einem anderen unserer Mitarbeiter. Da hat mich in diesen ganzen 2 Stunden nicht ein einziger Mensch angesprochen. Ich dachte, das ist hier wie eine Tiefkühltruhe. Man möchte doch angesprochen, man ja, möchte irgendwie willkommen geheißen werden, man will doch auch spüren, da ist Liebe, da ist, ja. Und wir reden ja ganz viel von der Einheit. Jesus betet um Einheit und das ist eine Einheit, die aus der Wahrheit kommt und eine Einheit, die in der Liebe sich zeigt. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Schaut nochmal, da habt ihr die Dreieinigkeit wieder, die sich in sich eins ist. Dass auch sie in uns eins seien, auf dass die Welt glaube, du habest mich gesandt. Also, wenn Gemeinde eine gute Temperatur hat, eine Temperatur von Liebe, von gegenseitiger Annahme, von praktischer Liebe, und das geht jetzt gar nicht um Gefühle, sondern Kindlein. Johannes schreibt, lasst uns nicht lieben mit Worten. Liebst du die Schwester? Ach, die Frage musst du nicht stellen. Sondern lasst uns lieben in Tat und Wahrheit. Was kommt in der Tat und in der Wahrheit raus? Ob wir füreinander da sind. Wir hatten gestern Sommerfest, nach 4 Jahren endlich mal wieder in der Gemeinde in Hagen. Corona hat es verhindert. Und das war so genial, vor 2 Wochen im Gottesdienst. Wir konnten das nicht vorbereiten. Da war Pfingsten und dann alles. Und die Diakone sagt, hey Günther, wir haben nichts vorbereitet. Sag, pass mal auf, Gottesdienst, ich bin da, du bist da. Wir stellen uns vorne hin in den Gottesdienst. Und dann werden wir sagen, liebe Leute, in 2 Wochen ist Sommerfest. Wir haben nichts vorbereitet. Jetzt brauchen wir eure aktive Hilfe. Wir wussten schon, welche Teams brauchen wir. Aufbau, Abbau, Kuchen, Kaffee, ja, alles Kinderteam. Innerhalb von 3 Minuten hatten wir alle Teams voll. Es war so unglaublich. So, ich habe mich so gefreut darüber, wie die Geschwister mit einer Bereitschaft dabei waren. Und dann haben wir gestern Sommerfest gefeiert. Am Schluss sagte eine Schwester, wir haben ja schon viele Sommerfeste gefeiert. Aber dies war das Schönste. Naja, sage ich, das ist, weil du nach 4 Jahren jetzt so einen Mangel hattest. Nee. Wir haben immer die Schönsten gefeiert, so gut wir konnten. Vielleicht haben wir es diesmal noch ein klein bisschen besser gemacht, aber nein, es war eine tolle Atmosphäre. Und wir hatten viele Fremde da, also viele ist zu viel. Es waren Fremde da, Nachbarn, Leute, die mitgebracht wurden. Die meisten oder wenige kamen, indem wir eine Einladung in den Briefkasten geschmissen haben. Da kommen ganz wenige. Aber weil sie andere kennengelernt hatten im Kindergarten oder, ja, also eure Beziehungen, die ihr im Alltag habt, die werden beim Fest, wenn ihr das hier feiert, zum Tragen kommen. Wir haben unseren Geschwistern nur jedem eine Einladekarte fürs Sommerfest gegeben, jedem nur eine. Und wir haben gesagt, bete, welche eine Person du einladen willst. Und die gibst du gezielt weiter. Es geht um Beziehung auch an der Stelle. Und dann spüren Menschen, ob wir eins sind oder ob wir rummaulen oder ob wir uns gegenseitig Vorwürfe machen und kritisieren. Na, es war ein stressiger Tag gestern, von gestern Morgen 9 bis abends um 8, den ganzen Tag. Aber es war einfach Einheit, es war so unglaublich. Die Temperatur hat gestimmt. Draußen war es warm genug und in den Herzen war es auch warm genug. Also, ja, das ist, was Jesus meint, wenn die Temperatur stimmt. Übrigens muss die Temperatur auch stimmen zu Christen aus anderen Gemeinden. Wir hatten einen Tag vor einer Woche. Da sind wir mal so durch verschiedene Lebensbereiche gegangen. Wir nennen das bei uns einen Schrittetag. Das ist wie so ein TÜV. Man macht so einen Herzens-TÜV und geht mal durch ganz viele Lebensbereiche. Bin ich stolz? Habe ich Rechthaberei? Muss ich mal noch jemandem vergeben? Ja, da kommen so verschiedene Dinge. Und am Schluss habe ich dann gefragt, nach 4,5 Stunden, ihr Lieben, was habt ihr denn so mitbekommen? Da sagte ein Mann, das Wichtigste für mich heute war, dass ich so unglaublich selbstgerecht bin. Und über andere Gemeinden und andere Christen anderer Gemeinden so herziehe, das habe ich heute als Sünde erkannt. Und das will ich ablegen. Damit will ich aufhören. Sag gut so. Da, wo Christen auch in anderen Gemeinden anders glauben, anders denken, anders Gottesdienste feiern. Jesus sagt, die sind eins, weil die mich kennen. Und hier müssen wir unseren Stolz, unsere Überheblichkeit manchmal ablegen. Fand ich stark, wie er das so sagte, ich muss meine Selbstgerechtigkeit ablegen und dieses Urteilen über andere. Müssen wir machen. Ich habe ihnen gegeben die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Also Jesus bezieht das ständig auf sich und den Vater. Merkst du das? Dass sie eins seien wie wir. Das heißt, wir repräsentieren hier in Einheit, was Jesus und der Vater sowieso in Einheit leben mit dem Heiligen Geist. Die sind in Einheit. Da fördert einer den anderen, einer ehrt den anderen, einer arbeitet dem anderen zu, einer dient dem anderen. Ne? Das ist so untereinander. Ich in ihnen, du in mir, Du, ich, Jesus in ihnen, deinen Kindern. Du, Vater, in mir, Jesus, dass sie vollkommen seien in eins und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und liebest sie, wie du mich liebst. Gottes Liebe für uns da. Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und ich will ihnen kundtun, auf dass die Liebe, damit du mich liebst, sei in ihnen und ich in ihnen. Okay. Und wisst ihr, was genial ist? Am Tag, als wir wiedergeboren wurden durch Gottes Geist, Römer 5,5, hat Gott seine Liebe, Agape-Liebe, in unsere Herzen ausgegossen. Also du brauchst gar nicht zu bitten, Gott, gib mir Liebe zu meiner Schwester. Du hast sie schon. Dann wird Gott dir antworten und sagen, räum mal alle Blockaden in dir aus, damit die Liebe auch rauskommt. Du musst nicht um Liebe bitten, die ist schon da. Aber wir haben Blockaden, emotionale, intellektuelle, und die müssen beseitigt werden, damit die Liebe zum Vorschein kommt. Also merkt ihr, Temperatur halten. Zweitens, gehen wir mal zum nächsten. Drittes Gebetsanliegen, Frucht bringen. Mehr Vermehrung. Also die dritte Frage, die Jesus stellen würde, wäre die Frage, wie ist es mit Multiplikation? Wie ist es mit Frucht bringen? Gleich wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Zeugen sein. Ich bitte nicht für sie allein, sondern auch für die, so durch ihr Wort an mich glauben. Übrigens, da betet Jesus schon für uns hier in Ohr-Erkenschwick heute Morgen. Ist das verrückt, ja? Als Jesus zum Vater betete und seinen Jüngern dieses Gebet beibrachte, ich bitte nicht nur allein für diese 12 Jünger, ich bete auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben. Also damit meinte er die 3000 an Pfingsten, damit meinte er alle in der Apostelgeschichte, damit meinte er alle in der Kirchengeschichte. Damit meint er uns. Jesus hat für uns schon gebetet. Ich finde, ein stärkeres Gebet gibt es, glaube ich, nicht. Wir beten ja auch. Wir beten auch im Namen von Jesus. Das ist übrigens die richtige Art, wie wir beten sollen. Im Namen von Jesus heißt in seiner Autorität, in Verbindung mit ihm, aus seiner Kraft, aus seinem Leben, in der Autorität. Und dann habe ich mal hier zwei Verse aus Johannes 15 noch eingefügt. Wer an mir bleibt, der bringt viel Frucht. Ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Und was immer ihr den Vater bittet in meinem Namen, der er es euch gebe. Jetzt will ich noch mal was zu Frucht sagen. Natürlich freuen wir uns, wenn ein paar Menschen in unserer Gemeinde dazukommen. Und ich kann mir vorstellen, ihr freut euch auch, wenn der eine oder die andere dazukommt. Die Frucht in Gottes Augen sind aber keine Zahlen. Es geht nicht um Quantität, wie viele sind dieses Jahr, ne? So bei Pastorenkonferenzen, na und wie viele Bekehrte, wie viele Taufen hat. Das ist gar nicht die Frage, die Jesus interessiert. Weil die Frucht des Geistes, wenn wir in ihm bleiben, das ist eine Frucht, die aus unserem Charakter entspringt. Die Frucht des Geistes, Galater 5,22, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld. Ey, Geduld. Ey, wer hat mittlerweile gelernt, Geduld zu haben in allen Situationen? Wer? Ah, da ist eine Schwester, die hat gelernt, Geduld zu haben. Sehr gut. Ja, alles gut. Schwester, dann erzähle den anderen, wie man das macht. Erzähl es ihnen, wie man Geduld lernt. Ja? Immer wieder Ja sagen. Immer wieder sagen, Gott, du hast es in der Hand. Das schöne alte Lied kennt ihr auch. Sag Ja zu Gottes Wegen. Gottes Wege sind immer gut. Das ist ein Geduldsweg, den wir haben. Also es geht um Charakterfrucht. Wisst ihr, was Schönes? Wenn eure Temperatur stimmt und ihr Charakterfrucht bringt, geschieht das andere automatisch. Dass Menschen sagen, hey, kannst du mir mal erzählen, warum du so eine Hoffnung hast? Wieso bist du eigentlich am Montagmorgen um 7, wenn alle rummaulen, 5 Tage arbeiten? Warum bist du da so fröhlich? Warum hast du so eine Hoffnung? Warum gehst du pfeifend durch die Hallen? Wir haben eine ganz andere Lebenseinstellung. Weil Frucht ist Jesus in uns. Da gebraucht Gott manchmal auch Römer 8,28 zu. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten mitwirken. Jetzt müsst ihr aber 29 unbedingt dazu lesen. Denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch auserwählt, wegen alle Dinge, die auch schwierig sind, dass sie in das Ebenbild seines Sohnes verwandelt werden. Das ist Frucht. dass immer mehr Jesus, man könnte auch schreiben Jesus, wer an mir bleibt, der zeigt immer mehr meinen Charakter, der zeigt immer mehr mein Leben. Das ist Jesus-Ähnlichkeit. Heiligkeit ist Jesus-Ähnlichkeit. Heilige sie in deinem Wort. Mach sie, Vater, mach sie mir immer ähnlicher, damit sie auch Menschen sind, die sagen können, kommet her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Na, ihr müsst auch die mühselig und beladenen einladen, damit sie Ruhe finden und Frieden finden bei Jesus. Also das ist so diese dritte Komponente. Also, drei Lebensäußerungen, Wort Gottes, Nahrung nehmen, einer den Liebe. Jetzt will ich noch ein kleines Anspiel hier, nicht Anspiel, aber kleines Modell hier mit euch machen. Drei Stühle. Die Dreieinigkeit. Vater, Sohn und Heiliger Geist in Einigkeit. Jemand hat mal Martin Luther gefragt, was hat Gott eigentlich gemacht, ehe er die Welt gemacht hat? Und Martin Luther hat dann geantwortet, er hat Rutenzweige geschnitten für Leute, die so dumme Fragen stellen. Das war eine blöde Antwort von Martin Luther. Weil wir wissen, was Gott gemacht hat, ehe er die Welt gemacht hat. Er lebte, wissen wir aus dem Gebet von Jesus, in wunderbarer Einheit, in Dreieinheit, Vater, Sohn, Heiliger Geist, in der Ewigkeit. Da war ein Liebender, der Vater, da war ein Geliebter, der Sohn. Hört ihr den Vater gerade sprechen? Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, bei der Taufe. Dreimal hat Gott vom Himmel gesprochen, im Leben Jesu. Und jedes Mal hat er über Jesus gesprochen. Dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Der Liebende, der Geliebte und ein Geist der Liebe. Und die bilden eine Einheit. Und dann hat der Vater im Himmel gesagt, mein lieber Sohn, das war auch in der Ewigkeit, wir machen einen Plan, wir schaffen Menschen, Menschen waren ja noch nicht da, und wir werden ihnen den Garten geben, dann sollen sie bebauen und bewahren, sollen die Erde bevölkern, wir wissen aber schon, sie werden auch abfallen von uns, also brauchen wir auch einen Plan, wie wir sie wieder zurückführen in Gemeinschaft mit uns. Und das ist Kreuz und Auferstehung Jesu. Das ist der Plan. Hebräer, ich weiß gerade das Kapitel nicht, sagt Jesus, ich weiß 9 oder 7. Vater, ich komme, im Buch steht von mir geschrieben, dass ich tue deinen Willen. Und dann gab Jesus sein Leben und hat uns die Möglichkeit geschaffen, dass wir auch in Einheit mit Gott sein können. Das ist, wofür Jesus hier betet. Also, diese Dreieinigkeit lebt jetzt in uns. Ne? Martina, du bist nicht alleine, sondern da sitzen drei Chefs und du bist zu viert. Eine Person und drei in dir. Das ist Einheit mit Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist im Alltag. Du hast Kraft, Jesus lebt in dir, sein Leben ist da. Jetzt noch ein dritter Stuhl. Dieser dritte Stuhl ist für all die Menschen, ich sage immer, Freunde Jesu, die noch nicht wissen, dass sie Freunde Jesu sind. Versteht ihr, was ich meine? Es gibt so viele Freunde von Jesus, die wissen noch nicht, dass sie Freunde von Jesus sind. Und die sollen auch eingeladen werden. Und darum braucht es immer freie Stühle. In eurem Herzen, dass ihr diese Menschen einladet und mit ihnen geht und ihnen diesen Charakter von Jesus zeigt. Ja? Zeigt ihnen, was ihr für eine Hoffnung habt. Gestern beim Sommerfest hatten wir so 4 Sessions, wo wir ein Lied gesungen haben. Ich mache dann gerne so Amazing Grace, das können Leute auch schon mal von der Melodie her, die vielleicht nicht in eine Kirche gehen oder Gemeinde, aber O Gnade Gottes wunderbar kennt jeder von der Melodie her und noch so ein paar andere. Und dann haben wir einfach immer wieder Leute nach vorne geholt und gesagt, hey, warum bist du eigentlich gerne Christ? Und meine Männer gestern waren richtig cool drauf, die haben sich sofort gemeldet und 3 Männer standen dann vorne. Bei Frauen war es ein bisschen schwierig, die wollten nicht so gerne vorne stehen, alles gut, kein Problem, ja. alles gut. Aber ja, wir haben einfach erzählt, warum bin ich gerne Christ? Was gibt mir das Christsein? Welche Hoffnung habe ich? Welchen Frieden habe ich? Welche Kraft habe ich? Was ist Jesus in meinem Leben? Und das erzählen. No, also wenn du gefragt wirst morgen, wie war das Wochenende? Cool. Nein, warm, heiß, aber cool. Weil ich war im Gottesdienst. Habe meine Geschwister gesehen. Wir haben Gemeinschaft gehabt. Ja, erzählt. Und sprecht über Jesus. Ja, wir hatten auch Gottesdienst, wir haben über Gott gesprochen. Vergiss es, das ist kein Zeugnis. Über Gott spricht die halbe Welt. Ach Gott, ja, ihr kennt es. Jesus. Und da beten wir, dass Menschen in die Gemeinschaft mit Gott kommen. Und wisst ihr, womit es anfängt? Beten, ja, betet. Aber Namen nennen. Eure Nachbarschaft, ne? Vielleicht wohnt ihr in so einem großen Haus, wo 10 Parteien sind, ich weiß es nicht, aber ihr habt ja auch Häuser nebenan. Ihr müsst die 20 Namen der Familien rechts und links um euch auswendig lernen. Okay, je älter man wird, umso weniger muss man lernen, okay, sehe ich ein. Aber lern mal die 5 auswendig, die du noch auswendig lernen kannst und sprich die Leute mit Namen an. Das ist unglaublich wertschätzend. Ich habe euch das schon mal erzählt, meine Frau und ich zogen in ein 6-Parteien-Haus und dann haben wir immer geguckt, ah, wie, da ist Herr Kemper, da ist Frau König, da ist der Herr sowieso und dann haben wir die mit Namen genannt. Nach 3 Jahren kommt die Frau von gegenüber über die Straße, während wir auf einer Bank sitzen und sagt, entschuldige bitte, mein Mann schickt mich. Ich soll doch endlich mal fragen, wie ihre Namen sind, weil sie uns doch immer mit Namen nennen. Ist mir jetzt richtig peinlich, sagt sie, aber mein Mann schickt mich, ja typisch. Ja. Die waren gestern beim Sommerfest da. Als ich Ehepaar besuche sie manchmal. Wir sind richtig Freunde geworden, versteht ihr? Ist ein langer Weg, das war ein Weg über 15 Jahre. Ja, aber ist okay. Bleibt in Ruhe dran, seid freundlich, helft, sprecht Namen aus und dann geht es weiter. Alles andere kommt von alleine. Nächstes Bild. Also, Zusammenfassung, 3 Lebensäußerungen. Jesus würde einen Brief schreiben und sagen, wie geht es euch mit der Nahrungsaufnahme? Klappt das mit dem Wort Gottes, das in euch lebt? Zweitens, wie ist es mit der Temperatur? Klappt das mit der Liebe, die zwischen euch ist? Und drittens, wie ist es mit der Frucht? Wächst du in das Bild von Jesus, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist in dir sichtbar werden? Das sind die 3 Fragen. Wofür würde Jesus bei euch jetzt, bei dir jetzt vielleicht auch besonders beten müssen? Das kannst du entscheiden. Nächstes Bild. Emily hat natürlich die Flasche genommen. Es war dann gut zu sehen, das Kindchen wächst. Nächstes Bild. Die war auch richtig fit. Schaut mal hier, hellwach. Und ich stand vor 3 Wochen mit ihr, ich mach weiter, auf dem Dach. Wir haben Dach gedeckt mit Papa und einem Dachdecker zusammen und die da oben auf dem Dach. Ich glaube, die hat uns 8 Stunden geholfen. Richtig stark. So, Emily, du bist unglaublich. Geht aufs Gymnasium, sehe, will Lehrerin werden. Also ich will einfach sagen, Gott ist gut. Er wirkt. Aber manchmal lässt er Krisen zu, Römer 8, 28, ja, damit wir in das Bild von Jesus hineinwachsen. Wäre mal eine spannende Frage für euren Leitungskreis. Wenn Jesus euch einen Brief schreiben würde, was würde er denn vielleicht schreiben? Lass uns aufstehen und beten. Unser Herr Jesus, ich danke dir.